Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott.
Genau, ich möchte fortfahren mit mit Markus Evangelium. Also wir predigen hier zurzeit durch ein Evangelium im Neuen Testament, das Markus Evangelium. Und da sind wir jetzt in Kapitel 4. Und wir haben immer den Text, der die Vorlage für die Predigt gibt, weil wir glauben, dass Gottes Wort ganz viel zu sagen hat, auch 2021, und sein Wort nicht verfällt. Und ich möchte den Text lesen. Und soweit es uns möglich ist, also sei denn jemand hat ein Gebrechen, aber lass doch aufstehen, wenn wir den Text lesen. Ist kein langer Text, aber mir immer wichtig als Zeichen der Ehrfurcht vor Gott. Und Jesus sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft, also ein Landwirt, ein Bauer, und schläft und aufsteht Nacht und Tag, und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, dann den vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Jesus, segne auch dieses Wort jetzt an unseren Herzen und gib echt Gnade beim Reden. Amen. Okay, ganz kurz vorweg. Ich weiß, dass Menschen noch unterschiedlich vertraut sind mit der Bibel. Ich bin ja mit 18 Jahren so zum Bewussten an Glauben an Jesus Christus gekommen. Ich hätte nicht gewusst, was Reich Gottes ist. Ich hätte nicht gewusst, was ein Gleichnis ist. Ich hätte noch nicht mal gewusst, was ein Evangelium ist. So darum nochmal ganz kurz, um uns da auch alle gut mitzunehmen. Jesus spricht öfter in Gleichnissen, das heißt in Parallelgeschichten, um gewisse Wahrheiten, die ihm wichtig sind, zu erklären. Ja, er will gewisse Wahrheiten, die wichtig sind, erklären und spricht dann in diesen Parallelgeschichten. Und er hat viele Gleichnisse in Bezug auf das Reich Gottes. Und nochmal dazu Info, was ist Reich Gottes? Was ist, wenn Jesus Christus vom Reich Gottes spricht? Manchmal könnte man denken, okay, Reich Gottes, ist es vielleicht, sagen wir mal, wenn wir hier im Gottesdienst sitzen, sind wir im Reich Gottes. Wenn wir aus der Tür gehen, oder spätestens wenn wir den Parkplatz verlassen, dann sind wir nicht mehr im Reich Gottes, dann sind wir jetzt im Reich der Welt. Oder wie ist das zu sehen? Und so ist es gar nicht von der Bibel, sondern Reich Gottes meint Königsherrschaft Gottes. Um einfach zu sagen, das Reich Gottes ist ja noch nicht sichtbar. Jesus Christus wird mal wiederkommen und dieses Reich wird auf der Erde sein und die Ewigkeit münden. Aber es ist noch nicht sichtbar und sein Reich ist dort jetzt, wo er König ist. Ganz einfach. Da, wo er König ist, ist sein Reich. Es kennt vielleicht manche Hausfrau von euch oder Mutter oder auch einfach nur Frau. Oder du sagst, die Küche ist mein Reich, vielleicht. Da hat mein Mann, wenn er verheiratet sein sollte, ist meine Kinder nichts zu suchen. Das bringt alles durcheinander. Jedem ist klar, es ist dein Reich, weil du da regierst. Okay? Und da, wo Jesus regiert, ist das Reich Gottes. Das heißt, es hat erstmal nichts zu tun mit Äußerlichkeiten. Man kann also nicht sagen, wenn ich am Gemeindehaus bin, bin ich im Reich Gottes. Das kann es nicht sagen. Wenn ich jetzt irgendeine christliche Aktivität mache, dann befinde ich mich im Reich Gottes. Nein, dann ist eher die Frage, wie machst du die christliche Aktivität? Also, wenn ich jetzt einen Hauskreis durchführe, also einen kleinen Bibelkreis, und ich sage dann, ja, das ist Reich Gottes, das kommt drauf an, ob ich das unter Gottes Herrschaft tue. Das heißt, ob er König ist, ob sein Wort das Sagen hat, ob seine Sichtweisen durchkommen, wie er Dinge sieht, sein Wille geschieht, da ist Reich Gottes. Grundsätzlich, jeder, der zum Glauben an Jesus Christus kommt, gehört erstmal grundsätzlich unter die Herrschaft Gottes, unter seinem Reich. Ob er das immer so lebt, ist eine andere Sache. Aber Reich Gottes ist also kein Ort, sondern da, wo Jesus das Sagen hat, ist Reich Gottes. Okay? Ganz so einfach erstmal von der Bibel gesagt. Und in diesem Gleichnis sagt Jesus zwei Dinge. Auf das zweite will ich mehr eingehen. Einmal spricht er darüber, dass das Reich Gottes auf der Erde sich ausbreitet und wächst. Verborgen, ohne dass man genau weiß, wie das funktioniert. Hier ist ein Mensch, der sät einen Samen, einen Bauern. Es regnet, die Sonne scheint. So genau weiß er auch nicht. Heute kann man vielleicht das genauer schon sagen, aber wahrscheinlich auch nicht bis ins Detail. So genau weiß er auch nicht, schon gar nicht damals, wie wächst das ganze Ding jetzt einfach. Aber der Same hat in sich Kräfte, alles was dazukommt, und es wächst auf geheimnisvolle Art für ihn. Und so sagt Jesus, als er mit seinem Kommen auf die Erde, mit seinem Sterben und Auferstehen, ist sein Reich auf die Erde gekommen. Das Evangelium wird ausgebreitet seit 2000 Jahren. Und es wächst und entfaltet sich durch alle Jahrhunderte hindurch, durch alle Schwierigkeiten hindurch, auch zum Teil in verborgener Art und Weise. Was in den Menschenherzen einzeln abläuft, das wissen wir oft nicht. Auch wenn wir das Evangelium weitergeben, Gott wirkt in verborgener Art und Weise. So, er sagt, es wächst einfach. Es wächst, es geschieht. Und er sagt, das ist das eine, es geschieht in verborgener Art und Weise. Gott wirkt durch seinen Geist an den Herzen. Und er sagt sehr klar in dem Gleichnis, es wird das volle Wachstum erreichen und die Ernte wird kommen. Mit anderen Worten, der Ausgang, wie diese Erde einmal ausgeht, wie das Leben auf dieser Erde einmal ausgeht, was hier passiert, das ist, ich wollte ja sagen, so sicher wie das Amen in der Kirche, das ist sicherer als das Amen in der Kirche. Das Reich Gottes wird sich ausbreiten, Menschen werden zum Glauben gerufen. Paulus sagt einmal so, die Vollzahl der Nationen wird eingehen. Gott hat vor Grundlegung der Welt Menschen erwählt. Sie werden gerufen werden, sie werden kommen. Das ist ein Geheimnis, wir wissen das nicht, wie das alles passiert. Und Jesus wird wiederkommen. Das steht fest, das ist sicher, da kannst du nicht dran rütteln. Wenn ich jetzt hier tot umfallen sollte, was ich nicht gut finden würde, aber das wird nichts dran ändern. Diese Dinge geschehen. Das Reich Gottes ist auf die Welt gekommen mit Jesus. Es breitet sich aus, mehr und mehr Menschen über Jahrhunderte hindurch unterstellen sich der Herrschaft Jesu. Es wird so weit wachsen, bis dann Jesus einmal wiederkommt, die Ernte. Und das passiert alles, ob du es willst oder nicht. Christen wollen es ja grundsätzlich eigentlich. Das steht fest, das ist ein Fakt und das können wir nicht verändern. Und was mir wichtig ist, gerade der zweite Teil der Botschaft, einfach mal uns vor Augen zu halten, was heißt das eigentlich, dass bezüglich des Reiches Gottes es so ist, dass Jesus sagt, der Anfang, die Ausbreitung, das Ende steht fest, das ist beschlossene Sache, da braucht sich keiner Sorgen machen, das wird so kommen. Was heißt das eigentlich für unser Leben? Das kann man nämlich, hat fürs Leben viel zu sagen. Schaut, im Leben ist es ja so, man beschäftigt sich sehr oft mit Dingen, das ist auch so richtig, muss auch so. Man muss ganz oft im Leben Dinge anpacken, Dinge verändern, Dinge korrigieren, Dinge umsetzen. Das ganze Leben ist dabei, Probleme bewältigen. Du musst andauernd aktiv sein, um das Leben zu gestalten. Es ist einfach so. Zu 80% besteht das Leben daraus, Probleme zu bewältigen, mal kleinere, mal größere. Okay? Ist doch so. Wenn jemand sagt, bei mir nicht, bei mir ist 0% Problembewältigung, dann warte ab, nach ein, zwei Tagen ändert sich. Weil Jesus sagt, jeder Tag hat an seinem Übel genug. Jeder Tag hat an seinem Übel und seinen Sorgen genug. Wunder dich nicht, wenn du morgen wieder irgendeine Art Sorge hast. Es gehört zum Leben. Muss man einfach mal anerkennen. Ist nicht immer einfach anzuerkennen. Es gehört zum Leben dazu. Und ein Großteil des Lebens bedeutet einfach Probleme bewältigen. Dinge verändern, Dinge anpacken. Okay, ein Leben muss sehr aktiv gelebt werden. Und auch das Christenleben, die Bibel fordert uns an ganz vielen Stellen auf, das Christenleben aktiv auszuleben in einer unterschiedlichen Art und Weise. Christenleben ist was Aktives, keine Frage. Aber wisst ihr, es gibt eben auch manche Dinge, es gibt sogar viele Dinge auf der anderen Seite, die stehen einfach fest, das sind Fakten im Leben, die werden wir nie verändern. Keiner von uns wird es verändern. Fakten, die stehen, die in der Vergangenheit stehen, in der Gegenwart stehen, in der Zukunft stehen. Ganz einfach. Die Sonne geht auf und geht unter, ob du es willst oder nicht. Kann sein, dass dir jemand sagt, ich bin dafür, die Sonne geht nicht mehr auf. Und ich muss irgendwas dran ändern. Ich ruf Gebetskette zusammen in Deutschland. Wir treffen uns zum deutschlandweiten Gebet und wir werden beten, dass die Sonne jetzt nicht mehr aufgeht. Irgendwas anderes passiert. kannst beten, bis du blau wirst. Sie wird aufgehen. Es wird sich erst einmal ändern, wenn Gott hier Himmel, Erde neu macht und so weiter. Die Sternschnuppen fallen, ob du gute oder schlechte Laune hast. Ob du betest oder nicht. Sie fallen und sie fallen, wo sie wollen. Der Mond wird größer oder kleiner. Das ist festgesetzt. Die Zeit, in der du geboren wurdest, hast du nicht beeinflusst. Das ist ein Fakt. Wir werden mit ganz vielen Fakten ins Leben gesendet. Ein Fakt ist zum Beispiel die Zeit, in der wir geboren wurden. Keiner hat es beeinflusst. Keiner kann es beeinflussen. Es ist einfach geschehen. Das Land, in dem du geboren wurdest, ist festgesetzt. Du wurdest geboren, wo du geboren wurdest. Hat sich keiner gefragt. Ein Lebensfakt. Man könnte endlos fortsetzen. Ob das du als Mann oder Frau geboren wurdest, hast du dir auch nicht ausgesucht. Du hast nicht im Mutterleib noch irgendein Mitspracherecht gehabt. Sondern als du rauskamst, hat man gesehen, Junge, Mädchen. Das ist ein Fakt. Übrigens ein Fakt, der dein Leben schon ganz stark beeinflusst. Das Leben eines Mannes, das Leben einer Frau läuft sehr unterschiedlich. Zumindest was Kinder kriegen und so betrifft. Also wir kriegen sehr viele Fakten mit, die wir nicht verändern und die auch unser Leben dann letzten Endes bestimmen. Klar, bei Geburt, das hatte ich auch im ersten Gottesdienst gesagt, da ist ja oft nicht nur der Fakt steht fest, aber oft ist es nicht auf dem Geburtstisch, man lässt sich das ja heute vorher schon sagen, wenn das Kind im Mutterleib ist, was es denn wird. Fakt ist natürlich, was es wird. Kleiner Tipp an alle, die noch Kinder bekommen sollten oder wollen und werden und müssen oder was weiß ich. Ja, Kinder bekommen müssen ist wegen meiner Rente zum Beispiel, ne? Habe ich ja schon mal gesagt. Also das ist schon wichtig. Zeugt Kinder, damit die Rente steht. ist Fakt. Es braucht viele Kinder. Aber heute lässt man sich das oft schon sagen, dass man weiß, wird es ein Junge oder ein Mädchen. Kleiner Tipp, hat eigentlich nichts mit der Predigt zu tun. Hat auch nichts mit der Bibel zu tun, nur ein Tipp von mir, meine Frau sieht es genauso. Falls du noch Kinder kriegst, lass es dir nicht vorher sagen. Amen. Warum? Es gibt keinen geistlichen Grund. Okay? Aber wir haben das so für uns erlebt. Beim ersten Kind haben wir uns nicht sagen lassen, beim zweiten haben wir uns sagen lassen, weil das dann irgendwie so in war. Es gibt ja heute doch kaum noch Überraschungen. Alles ist kontrolliert. Jetzt ist recht, ne? Alles ist gemanagt, alles ist vorsortiert, nichts soll unverhofft mal kommen. Wir fanden es noch schöner bei der Geburt, als wir es, wir haben uns bei beiden Kindern gefreut, aber es ist noch schöner, wenn man nicht weiß, was es wird. Lass dich doch überraschen. Ist schöner, nach meiner Sicht und meiner Frau. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, ich muss es vorher wissen, wegen der Einrichtung. Okay. Ich bin ganz sicher, wenn dein Kind 2 Monate ist, wird sich nicht im Raum umschauen und sagen, das ist voll ätzend hier. Die Farbe passt gar nicht. Ich sag dir, das interessiert das erste Jahr den Kind wahrscheinlich noch überhaupt nicht. Aber wir denken so. Das hat nichts mit der Predigt zu tun, aber vielleicht ist es trotzdem mal wichtig. Ich glaube, du wirst es mehr genießen und es ein bisschen mehr Überraschung im Leben, wenn es dir nicht sagen lässt. So alle, die ihr Kinder kriegt, Gott segne euch mit dieser Botschaft. Amen, genau. Aber die Predigt geht noch weiter. So, Dinge stehen fest, die können wir nicht ändern. Okay? Und jetzt kommen wir dazu. Jesus sagt, was sein Reich betrifft, stehen Dinge fest. Es steht fest, nochmal, dass es gesät wurde mit dem Kommen Jesu. Es steht fest, dass es wachsen wird. Er sagt, es wird wachsen. Ob die jeweiligen Christen das passend gerade umsetzen oder nicht, dann sucht Gott sich andere Leute. Es wird wachsen und es wird zur Vollendung kommen. Es wird die Vollzahl der Nation eingehen, so nennt das die Bibel. Das passiert. Unumstößlich. Das Ende steht fest. Keiner wird es ändern. Kein Politiker, kein Weltereignis. Nichts wird das ändern, dass es so kommt. Kann man erstmal mal zur Ruhe kommen. Du musst dir keine Sorgen machen, nicht ein Millimeter, dass Gottes Geschichte auf dieser Welt, die Ausbreitung seines Reiches, irgendwie scheitern könnte. Überhaupt nicht. Darum ist die Erfüllung des Missionsauftrages, das sagte der Pastor Wolfgang Wegerts mal aus Hamburg, das ist so der Stall, wo ich herkomme, Er sagte mal, der Missionsauftrag ist nicht Gottes banges Zittern, ob das Jahr klappt, sondern es ist Prophetieerfüllung. Gott hat gesagt, es wird so kommen und dann kommt es so. Kann sein, dass manche, die dafür vorgesehen sein sollten und die nicht bereit sind oder offen sind, dann muss Gott sich andere schnappen, aber es wird alles so kommen. Alles, was auch in der Offenbarung steht, die ganze Entwicklung der Welt, bis Jesus wiederkommt, wir werden es nicht umschreiben. Es wird alles so kommen, es wird alles so passieren. Und das gibt erstmal grundsätzlich ein Stück weit auch Ruhe. Und ich habe es im ersten Gottesdienst gesagt, es ist da auch mal ganz nett, wenn man mal im Gottesdienst in der Predigt sitzt und nicht gleich sofort angepredigt wird, was man alles verändern und tun muss. Es ist auch mal ganz gut zu wissen, okay, es gibt Dinge, die stehen fest, erstmal egal, was ich tue. Okay. Warum ist das wichtig? Schaut, und da geht es jetzt um unser Leben. Johannes Fatius, das ist ein Prediger, der auch bekannt ist, der war auch hier mal in der Gemeinde vor längerer Zeit. Ich kannte ihn so ein bisschen, hatte ihn auch nach Lindau mal geholt. Der hat mal so eine, ist mittlerweile verstorben, internationale Fürbittebewegung geleitet. Er erzählte mal, sie waren auf so einem Gebetscamp oder Freizeit, so eine Art Miteinander, wo man Zeit zum Gebet sich genommen hat. Und eines Morgens saßen sie am Frühstückstisch und aßen genüsslich ihren Frühstück, tranken genüsslich ihren Kaffee. Johannes Fatius mochte sehr gern Kaffee, sehr, sehr gern Kaffee. Und so wie ich auch. Und dann sagen sie, dann kam einer von ihren Leuten da morgens an den Tisch, der sah so zerknirscht aus, der sah so fertig aus. Und sie sagen ihn, ja, was ist denn mit dir los? Wie siehst du denn aus? Du siehst ja total fertig aus. Dann sagte er, boah, ja, wenn ihr wüsstet, wie es ist, wenn man die ganze Nacht, die ganze Welt vor Gott im Gebet trägt. Und dann hat Johannes Fatius ihm gesagt, das fand ich sehr gut. Eine Frage, wer hat dich denn berufen, die ganze Nacht, die ganze Welt im Gebet vor Gott zu tragen? Was er damit sagen wollte, kann das nicht sein, dass du dir eine Last auferlegst, die du so nicht tragen musst? Dass Gott Gebetslasten gibt, wo wir für Menschen oder vielleicht mal auch für die Welt, was auch immer beten, das ist was anderes. Aber die Last im Sinne, hoffentlich geht das Ganze gut aus, die muss ein Christ nicht tragen. Darum sagte jemand mal sehr gut, was man unbedingt wissen muss als Christ, sind zwei Dinge. Erstens, es gibt einen Messias. Zweitens, du bist es nicht. Das ist ganz wichtig. Für mich ist es ganz wichtig. Erstens, es gibt einen Messias. Zweitens, du bist es nicht. Und was mit diesem Gleichnis versteckt eine Botschaft drinsteckt, die ich mal herausheben möchte heute Morgen, und ich nenne es mal so, oder ein Teil der Botschaft, das Gleichnis gibt uns ein Stück weit die Botschaft mit, überfordere dich nicht. Überfordere dich nicht, dass du geistlich oder auch vielleicht sonst Dinge trägst, die du gar nicht tragen musst und tragen kannst. Schaut, Jesus sagt einmal, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und eine Herausforderung finde ich im Leben rauszubekommen, in der Beziehung zu ihm rauszuspüren, Jesus, welche Last soll ich tragen und welche Last soll ich nicht tragen? Und gerade sensible Menschen, sehr gewissenhafte Menschen, was Gutes ist, müssen umso mehr rausspüren für sich, was soll ich tragen und was soll ich nicht tragen. Und manchmal sind auch Christen schon geistlich zerbrochen, weil sie dachten, sie sind für gewisse Dinge verantwortlich, die geschehen, auch die geschehen vielleicht in ihrer Welt, in der Stadt, was auch immer, wo sie aber gar nicht tragen sollten und tragen können. Weil der Messias ist jemand anders und das Reich Gottes wird siegreich enden. Das steht fest. Und wir dürfen eine Rolle darin spielen. Okay? Wir dürfen das. Gott benutzt uns. Aber wir sollen nicht falsche Lasten tragen. Und darum möchte ich dir einfach vier Dinge noch kurz mitgeben aus dieser Botschaft, aus diesem Gleichnis. Das erste habe ich schon gesagt. Erstens also, sei nicht Atlas. So habe ich es genannt. Kannst du mal das Bild von Atlas ranwerfen? Also kann man das sehen? Ich weiß nicht. Ich bin immer so groß, gell? Das kommt aus der griechischen Mythologie. Da kommt das her. Das ist Atlas. Er, der die Welt trägt. Sein Gesicht sieht auch ziemlich belastet aus. weil er trägt die Welt. Und ich möchte dich ermutigen, sei nicht Atlas. Tragt nicht Lasten, es gibt Lasten, die wir zu tragen haben, aber tragt nicht Lasten, die du nicht tragen musst. Und vor allen Dingen in geistlichen Dingen erkenne, was ist Gottes Last und was ist meine Verantwortung oder wo will Gott mich gebrauchen. Man kann sich da nämlich sehr überfordern. Und nachher, wenn man so auf die Dauer, in dieser Haltung auf die Dauer sein Leben lebt, dann kriegt man einen schiefen Hals. Und dann kriegt man Schmerzen. Und manche kriegt dadurch Nacken- und Rückenschmerzen. Wenn du Lasten trägst, die du nicht tragen sollst. Das ist nicht immer einfach. Und im Leben gibt es dann mal Situationen, da musst du einfach durch, das weiß ich. Aber trotzdem, nimm es mal aus der Botschaft mit, sei nicht Atlas, sondern guck, dass du die Lasten trägst, wo du rausspürst, das soll ich. Und auch gerade im Geistlichen, überfordere dich nicht. Wir ermuntern ja immer heraus, geistlich zu wachsen, ist auch richtig. Man kann sich aber auch geistlich überfordern. Ich weiß noch, ein Kollege von mir, also auf der Bibelschule, aber auch der war dann auch sehr guter Freund, danach von mir über Jahre noch habe ich mit ihm Kontakt gehabt. Der hat in Recklinghausen eine Gemeinde gegründet, das ist im Ruhrgebiet. Und er erzählte mir, dass er kam zum Glauben, er kam so aus der Drogenszenengeschichte, hatte natürlich ein dementsprechendes Leben. Und ich weiß noch, ganz witzig, wenn wir dann zusammen, als wir waren dann mal baden zusammen als Bibelschüler damals vor ewigen Zeiten, also. Und auf seinen Füßen obendrauf hat er den Teufel tätowiert gehabt. Das kommt also nicht aus der christlichen Zeit, gell? Der war obendrauf, auf jeden Fuß ein Teufel. Und wir haben immer gescherzt, jetzt musst du dir einen Pfeil nach unten tätowieren lassen, so, ne? Der Teufel ist unter deinen Füßen sozusagen. Aber er hatte natürlich eine schlimme Vergangenheit, hat natürlich manche missgebaut und hat irgendwann davon gehört, dass es mal dran sein kann, Dinge aus der Vergangenheit in Ordnung zu bringen, bevor man gläubig wurde. Und das kann mal dran sein, wenn Gott einen Menschen so führt. Ich habe das selber auch gemacht. Als ich gläubig wurde, bin ich auch, ob ich musste, weiß ich nicht. Ich weiß noch eine Situation, da bin ich in so ein Geschäft gegangen, da habe ich eine Kette, glaub bloß nicht, dass ich jetzt ein Bankräuber war, ja. Ich hatte so eine goldene Silberkette geklaut in so einem kleinen Geschäft, Juweliergeschäft, aber es war auch das einzigste an Schmuck, was ich geklaut habe. Und trotzdem war es nicht richtig. Und das fiel mir ein, als ich gläubig wurde. Ich wusste, ich muss das irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt, ich soll es gut machen. Ich habe die Kette nicht mehr gehabt. Ich glaube, ich habe es irgendeinem Mädchen geschenkt oder so. In dem Alter musst du ja auch irgendwie gucken, dass du die jungen Damen beeindruckst. Und trotzdem, mein Gefühl war, sag's. Und ich bin hingegangen ins Geschäft, das war im Einkaufszentrum bei uns in der Gegend, habe denen gesagt, ja, ich wollte ihnen nur sagen, weil irgendwie, ja, belastete mich das ja. Ich habe hier mal eine Kette geklaut. Ich meine, was sollen die da machen? Da meinte ich, ja, ja, okay, danke, dass Sie sagen. Und das war nichts, auch keine Anzeige. Die waren wahrscheinlich zu überrascht erstmal über das Ganze. Also es kann mal gut sein, dass man Dinge, wenn man das Gefühl wirklich von Gott hat, dass man das dann in Ordnung bringt. Eine Verpflichtung von der Bibel. Man kann nicht eine Lehre aus Zacharias ziehen, die Geschichte da. Das kann man nicht unbedingt machen. Paulus sagt einmal, wer gestohlen hat, Epheser 4, der stehle nicht mehr. Er sagt nicht, der bringe das zurück. Aber wenn Gott einen so führt, dann mache es natürlich. Und mein Freund, der hat so viel Krams natürlich damals gemacht mit so einem wilden Leben. Und er kam dann in Situationen da rein, dass er Sachen in Ordnung brachte, hier und da. Und dann auch fiel ihm ein, den habe ich was Blödes gesagt, dem was Blödes gemacht. Aber er kam in eine Überforderung. Das war ein geistlicher Druck irgendwann, der sich auf ihn setzte, was sich als Gottes Stimme ausgab. Und immer wieder wurde er gehetzt. Und da musst du noch entschuldigen. Und da hast du doch was gesagt. Überleg mal, hast du da nicht irgendwas? Und immer wieder hat er Briefe geschrieben, hat ihn so viel Kraft aufgezehrt, bis er eines Tages sagte zu Gott, Gott, ich schreibe die Briefe nicht mehr. Jetzt stoppe ich. Und selbst wenn ich dann vom Glauben abfallen würde, ich stopp jetzt. Und er sagte mir, ab dem Moment war der Druck weg. Interessant, gell? Wo ein totales Stopp setzte, wo er merkte, das ist nicht mehr gesund. Es ist nicht mehr gesund. Und es gibt eine Art von geistlichen Druck, wo jeder Mensch spüren kann, wenn er auf den Heiligen Geist auch hört. Und da musst du einen Stopp setzen. Und dieses Gleichnis will grundsätzlich uns erstmal entlasten und sagen, hey, das Reich Gottes wird ein gutes Ende haben. Wir dürfen mitwirken, wir dürfen mitwachen, aber überbelaste dich nicht. Also erstens, sei nicht Atlas. Zweitens, mach dir bewusst, du bist Teil, wer zu Jesus gehört, gehört zu seinem Reich. Du bist Teil einer unbesiegbaren Geschichte. Das Reich Gottes wird enden, du bist davon Teil, du bist Teil davon. Und du sagst jetzt, okay, was hilft das fürs Leben? Das hilft viel. Denn man sagt doch, Ende gut, alles gut. Oder wer zuletzt lacht, lacht am besten. Kennt ihr, ne? Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Wenn ich weiß, ich bin Teil eines Reiches, bei allen Herausforderungen meines Lebens, Problemen und was nicht alles manchmal ist im Leben, aber wenn ich weiß, ich gehöre zu einem Reich, was siegreich endet, was ewig wird und ich bin für immer Teil darin, dann kann es einem schon helfen im Leben, das sich bewusst zu machen. Und auch mit manchen Lebenssituationen mit einer gewissen Gelassenheit umzugehen. Es gibt ja einen schönen Bibelvers, Sprüche 14, glaube ich. Gelassenheit ist des Leibes Leben. Kennt ihr den? Aber Wurmfraß in den Knochen ist die Eifersucht. Also, es ist schon so. Und Gelassenheit ist nicht immer einfach. Aber hier kann das einem Menschen auch Gelassenheit geben. Ich bin Teil einer unsiegbaren Geschichte. Drittens, du darfst dich als Christ, der du zum Reich Gottes gehörst, du darfst dich freudig und unverkrampft mit dem, was du hast, in dieses Reich Gottes hineingeben und mitwirken. Aber mein Schwerpunkt ist auf dem Wort unverkrampft. Nicht immer mit dem Denken oder dem Druck, wenn ich es aber nicht ganz richtig mache, dann kippt Gottes ganzes Reich nachher auseinander. Ja, brauchst keine Angst haben. Und so unverkrampfter man Dinge in Gottes Namen tut, desto besser werden sie, interessanterweise. Es ist eigentlich ein Widerspruch. So weniger Druck jemand zum Teil hat, desto besser macht er, was er macht. Und so mehr fließt auch Gottes Leben. Okay? Und das vierte ist, ich habe eben gesagt, bring dich ein, nimm deinen Platz ein im Reich Gottes. Und das ist eine ganz einfache und schlichte Sache. Das tust du sicher schon, viele von uns, oder müssen immer daran erinnert werden. Nimm jeden Tag, auch für mich zählt's, nimm jeden Tag deinen Platz im Reich Gottes ein. Was heißt das? Zwei Dinge möchte ich euch sagen. Erstens heißt das, dass ich danach trachte, dass in allen Bezügen meines Lebens Jesus das Sagen hat, sein Wille, seine Herrschaft durchkommt. Hat erstmal nichts mit christlichen Aktivitäten zu tun. Das ist ganz wichtig. Versteht ihr? Also wenn, ich bin ja auch einmal die Woche beim Segelmacher, das denke ich, das wissen viele von der Gemeinde, das ist ja mein alter Beruf, den ich mal ganz früh gelernt hatte, für Segelschiffe Segel zu machen. Ich bin ja jeden Freitag dort. Dort ist nicht weniger Reich Gottes, als wie wenn ich jetzt im Gemeindeleben was mache. Was heißt nicht im Gegenteil? Es hängt davon ab, wie ich Dinge mache. Ich kann im Gemeindeleben sein, ich kann bezahlter Pastor sein und überhaupt nicht nach dem Reich Gottes trachten, wie Jesus sagt. Wenn ich nicht danach trachte, die Dinge sollen so sein, so geschehen, ich möchte deinen Willen umsetzen in verschiedenen Dingen. Darum geht's. Und wenn ich beim Segelmacher bin, bin ich auch herausgefordert, nach dem Reich Gottes zu trachten. Was heißt das? Wie gehe ich mit den Kollegen um? Gehe ich mit denen so um, wie Jesus sagt, passt, Christoph. Wenn getratscht wird, vor uns ist noch ein großer Laden, Bekleidungsladen, ist groß und ganz alles nett und gut da, aber wo viele Menschen sind, im Mitarbeiter, wird einfach mal getratscht. Ob du es glaubst oder nicht. Selbst in Gemeinden wird nochmal getratscht. Man glaubt es gar nicht. Wo Menschen sind, passiert das, okay? Und mache ich dann, wenn ich Tratsch mitbekomme, kriege ich dann Mickey-Maus-Ohren, die immer größer werden, weil ich will es auch mitbekommen? Oder sage ich, Herr, ich trachte nach deiner Herrschaft und dein Wort sagt, misch dich nicht in fremde Angelegenheiten ein. Mache ich nicht. Ich will jemand sein, wo die Leute wissen, zu dem können sie kommen, der lästert nicht über andere. Dann trachte ich nach dem Reich Gottes. Wenn ich das Segel repariere und wenn ich dann sage, ich will es gut machen und es soll eine ordentliche Arbeit sein, das soll widerspiegeln, ich nehme meine Arbeit ernst. Wenn ich das mit dieser Haltung tue, lebe ich unter Gottes Herrschaft, weil Jesus sagt, du sollst deine Arbeit schon dann gut machen. Versteht ihr? Also Reich Gottes hat erstmal nicht mit der christlichen Aktivität zu tun, sondern es ist ein Trachten, eine Haltung, wie ich Dinge tue. Ob in der Freizeit, ob im Haushalt, ob in der Arbeit, ob mit den Nachbarn, in allen Lebensbezügen, Herr, dein Wille, soll geschehen, es soll so sein, wie du es möchtest. Okay? So. Und das muss man jeden Tag. Und es klappt auch jeden Tag nicht so optimal. Aber ich nehme meinen Platz im Reich Gottes ein, indem ich sage, Herr, es soll in diesen Bereichen so laufen, wie du es willst. Hilf mir. Und zweitens, die Bibel sagt, wie jeder eine Gnadengabe von Gott bekommen hat, so dient er miteinander. Das, was ich als Gabe oder Gaben von Gott bekommen habe, soweit mir möglich, nach Zeit und Kraft, da gibt es ganz unterschiedliche Lebensbezüge, soweit mir möglich, bringe ich das in die Gemeinschaft der Gläubigen ein. Die Gabe, die ich habe, oder wo man Not am Mann ist, soweit mir möglich ist, mache ich das. Und diese beiden Dinge, sowohl nach seinem Reich trachten, seiner Herrschaft, als auch meine Gaben einbringen, nach Zeit und Möglichkeiten, meine Kraft, das tue ich. Und damit habe ich einen lebendigen Platz im Reich Gottes. Fertig. Mehr nicht. Vielleicht fragt jetzt jemand, und darum habe ich auch das Wort fertig gesagt, und damit komme ich zum Schluss. Aber Moment, Christoph. Wenn ich beim Reich Gottes mitwirken möchte, dann ist es doch wichtig, dass ich meine Bestimmung kenne. Ich bin doch nicht auf der Welt, nur um Luft zu verbrauchen. Ich muss doch meine Bestimmung wissen. Was will Gott mit meinem Leben? Was will Gott Bedeutsames? Was will Gott Großes mit meinem Leben? Und ich möchte dich ermutigen, das musst du nicht wissen. Im Gegenteil, ich habe mal in der Bibel geforscht, das Wort Bestimmung, Berufung, das Wort Berufung im Neuen Testament, außer wo Paulus einmal sagt, berufener Apostel, wird nie irgendwie verwendet, dass Paulus damit meint, irgendwelche Christen, die irgendwas Besonderes von Gott machen oder tun sollen. Sondern berufen heißt, ich bin berufen, als Christ zu leben. Da spricht die Bibel viel von. Aber ich muss nicht eine besondere Bestimmung haben. Ich muss nicht was Großes auf der Welt bewegen. Ich muss nicht was Bedeutsames sein, um in Gottes Reich was zu sein. Im Gegenteil, dieses Trachten, es wurde manchmal in den letzten Jahren so verkrampft, auch in der säkularen Welt. Ich muss meine Bestimmung kennen. Das kann Menschen fast verrückt machen. Auch das unbedeutende Leben nach außen hin hat Bedeutung. Muss nichts Großes sein. Sei du selbst. Leb deine Gaben, lebe in Gottes Herrschaft. Was dann kommt, überlass Gott. Und jemand, der das noch besser als ich zusammenfassen kann, das lese ich nochmal vor, gerade dieser letzte Punkt, und damit ist dann die Predigt zu Ende. Aber der hat das so gut zusammengefasst. Der heißt Randy Clark, den kannte ich nicht. Nee, Randy White, nicht den Namen, weiß ich nicht mal. Pastor aus den USA, Baptistenpastor. Der das mit der Bestimmung, dieser übertriebene Druck, ich habe ja auch schon mal hier gesagt in der Predigt, das war bevor ich hier Pastor war, wo ich mal zu Gast war, mein Herz jubelt nicht nur, wenn ich davon höre, dass ein 16-Jähriger oder 16-Jährige eine NGO gründet, eine große Organisation, wo ganz vielen Menschen geholfen wird. Ja, mag sein, dass das dran und gut ist, aber es kann so viel Druck auf andere 16-Jährige legen. Die denken, ich habe so ein normales Leben, ich kriege mein Zimmer nicht mehr aufgeräumt und die macht eine Organisation. Hat wahrscheinlich ihr Zimmer auch nicht aufgeräumt. Bitte, da kann man sich so einen Druck machen. Ist mein Leben wertvoll? Ist es bedeutungsvoll? Hinterlasse ich was Wichtiges? Und das kann so ein Druck werden, der sogar fast das Gegenteil bewirkt, dass man in Gottes Spur läuft und es Gott überlässt, wie groß oder klein das ist. Und ich lese mal von Randy White das vor. Das sind nochmal 5 Minuten. Versucht nochmal aufmerksam zuzuhören. Dann sind wir auch am Ende dieser Predigt. Irgendwo in den letzten 40 Jahren ist Bestimmung unser Gott geworden. Seit den 80er Jahren geht es darum, die Bestimmung zu finden. Also er meint auch in der säkularen Welt. Das kannst du kannst massig Videos finden, was auch die säkulare Welt betrifft. Ihr zu dienen, sich der Bestimmung zu beugen und unbedingt der Bestimmung des Lebens zu opfern. Jeder, der nicht seine Bestimmung findet, ist nur ein Verlierer. So will uns der Bestimmungskult zumindest glauben machen. Als die Suche nach der Bestimmung zu einer entscheidenden Bedeutung für die Menschen wurde, zu einem Must-Have, glaube ich, dass es das Leben von Millionen ruiniert hat. Warum sind die Selbstmordraten höher als je zuvor? Warum gibt es so viele Heroin und andere Drogensüchtige? Warum wird der Konsum von Marihuana als gottgegebenes Recht betrachtet? Warum scheint die bestimmungsorientierte Masse von Menschen so zu sein, wie sie heutzutage ist? Hoffnungslos. Ich denke, es ist an der Zeit zu erkennen, dass ein bestimmungsgebundenes Leben unbiblisch, unfruchtbar, zumindest in übertriebener Weise, sogar schädlich für euer emotionales und geistiges Wohlbefinden ist. Diejenigen, die vor der Dein Leben muss unbedingt verrückt bedeutungsvoll sein Generation der 80er Jahre aufwuchsen, pflegten morgens aufzustehen, Kaffee zu trinken, sehr gut, Speck und Eier zu essen, finde ich auch gut, aber ist Amerikaner das üblich, zur Arbeit zu gehen, bis die Uhr schlug, gingen nach Hause, schauten Archie Bunker, das war so eine kleine Comedy-Sendung in den 70ern, und gingen dann ins Bett. Wertlos, oder? Eine Verschwendung, oder? Nun, sie küssten auch ihre Frauen, spielten Karten mit ihren Freunden, spielten Ball mit ihren Kindern, lasen ihre Bibel, in Klammern, und wussten sogar, was sie sagte, Klammer zu, und meldeten sich freiwillig in ihrer Gemeinschaft. Wenn sie gefragt hätten, was denn ihre Bestimmung ist oder war, hätten sie wie eine Kuh vor einem neuen Stalltür angeschaut. Sie waren die bestimmungslose Generation. Und Gott segnete sie. Sie waren Gott und Land, er spricht so ein bisschen von USA jetzt. Sie waren Familie, Freunde, Mama und Apfelkuchen. Als sie in Rente gingen, gingen sie auf eine Kreuzfahrt. Als sie von der Kreuzfahrt zurückkamen, pflanzten sie einen Garten, bauten Tomaten und aßen sie. Auf der Suche nach Bestimmung? Mein Rat ist, aufzuhören. Stattdessen machen sie es zu ihrer Bestimmung, einfach das Leben zu leben. Liebe Gott und liebe andere. Geht ein bisschen in die Richtung, was ich gesagt habe. Ne? Kümmern Sie sich um Ihre Familie und machen Sie ein Picknick. Auch eine gute Idee. Manchmal kommt Größe was Besonderes und klopft an Ihre Tür. Wenn dies passieren sollte, dann seien Sie bereit. Aber leben Sie nicht dafür. Also mit anderen Worten, sucht das nicht verkrampft. Was ist meine Lebensbestimmung? Verkaufen Sie Ihre Seele nicht an den Bestimmungsgott, den, der sie dazu treibt, immer nach mehr zu streben, immer das Beste zu erreichen, immer nach Exzellenz zu arbeiten, diese nie erreichbare Fassade. Jetzt komme ich zum Schluss. Vor Jahren gab es Pastoren, von denen niemand jemals etwas gehört hat. Sie predigten das Wort einfach treu in einer kleinen Landkirche. Sie haben es jede Woche oder jede Saison getan. Sie taten es, als es 12 Leute waren. Einmal im Jahr könnten es 100 gewesen sein und diese 100 bekamen die gleiche Art von Bibellehre wie die 12. Vor Jahren gab es Hausfrauen. Sie haben aus einem Haus ein Zuhause gemacht. Sie waren immer da. Sie hielten es sauber und ordentlich und insgesamt schön, in Klammern, wenn auch nicht unbedingt ausgefallen. Vor Jahren gab es Automechaniker. Ich glaube, er meint damit, weil das heute anders genannt wird. Darum sagt er das. Und Donuthersteller und Zeitungsredakteure und Schneider und Straßenkehrer. Sie standen jeden Morgen auf, tranken Kaffee, aßen Speck und Ei, küssten ihre Frau und gingen zur Arbeit. Und am Ende war ihr Leben bedeutungsvoll. So war. Es ist so wahr. Es deckt sich mit dem, wie ich die Bibel auch verstehe. Lebe dein Leben unter Gottes Herrschaft in allen Bezügen deines Lebens, soweit du kannst mit Zeit und Kraft, die mit deinen Gaben, und das gefällt Gott. Und sein Reich wächst, sein Reich wird ein gutes Ende nehmen. Er trägt die Last. Amen. Darf ich noch für uns beten? Wollen wir aufstehen? Und weißt du was? Dein Wert und deine Bedeutung, das doch, muss man sich immer wieder klar machen. Man hört das öfter, man muss es sagen. Dass dein Leben bedeutungsvoll ist. Das in erster Linie ist mein Leben bedeutungsvoll, weil ich zu Jesus gehöre. Als Gläubiger. So, das ist erstmal, dann kommt erstmal gar nichts. Und all das andere ist dann in Gottes Hand, wie gesagt. Jesus, und jetzt segne dieses Wort an jeden von uns, so wie wir das brauchen, ganz persönlich, was es uns persönlich auch zu sagen hat. Herr, und gemäß dieser Predigt möchte ich auch jetzt für jeden Einzelnen beten. Und ich sage ganz bewusst, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe in dem Leben jedes Einzelnen, durch das Leben jedes Einzelnen, in seinem Alltag, in ihrem Alltag. Jesus, wir wollen einfach nach deinem Reich trachten, wir wollen dich König sein lassen. Danke, dass das Ende feststeht. Gelobt sei dein Name, Herr. Amen.
Du hast Fragen, Wünsche oder Anregungen? Dann schreib uns gerne eine E-Mail unter info@fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.